Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen hier in Ihrer wunderbaren Kirche zum Bibelwochenabend. Das Buch Daniel, ich danke herzlich für die Einladung. Das hat mir die Gelegenheit gegeben, mich mit Daniel zu beschäftigen, mit diesem Buch, mit dem Text, der heute Abend dran ist. Und das hat mir selber schon mal gut getan. Von daher hat es sich gelohnt. Ob sich für Sie lohnt, das werden Sie dann hören. Und das hoffe ich natürlich. Vielleicht gibt es auch den ein oder anderen Punkt, den Sie heute mit nach Hause nehmen. Das würde ich mir zumindest wünschen. Damit Sie wissen, mit wem Sie es heute Abend zu tun haben, Stefan Tischendorf ist mein Name. Ich bin Pfarrer im Kirchenbezirk in Chemnitz, Beauftragter für Öffentlichkeitsarbeit im Kirchenbezirk und der Leiter des Evangelischen Forums. Das ist eine Weiterbildungseinrichtung für erwachsene Jugendliche hier in Chemnitz. Belsatzer. Die Mitternacht zog näher schon. In stummer Ruhe lag Babylon. Nur oben, in des Königs Schloss, da flackert's, da lärmt des Königs Tross. Dort oben, in dem Königssaal, Belsatzer hielt sein Königsmahl. Die Knechte saßen in schimmernden Reihen und leerten die Becher mit funkelndem Wein. Es klirrten die Becher, es jauchzten die Knecht, so klang es dem störrischen Könige recht. Des Königs Wangen leuchtend Glut, im Wein erwuchs ihm kecker Mut, und blindlings reißt der Mut ihn fort, und er lästert die Gottheit mit sündigem Wort. Und er brüstet sich frech und lästert wild, die Knechtenschar ihm Beifall brüllt. Der König rief mit stolzem Blick, und der Diener eilt und kehrt zurück. Er trug viel golden Gerät auf dem Haupt, das war aus dem Tempel Jehovas geraubt. Und der König ergriff mit frevler Hand einen heiligen Becher, gefüllt bis am Rand, und er leert ihn hastig bis auf den Grund und rufet laut mit schäumendem Mund: Jehova, dir könnt ich auf ewig hohn, ich bin der König von Babylon. Doch kaum das grausige Wort verklang, dem König ward's heimlich im Busen bang. Das gellende Lachen verstummte zumal, es wurde leichenstill im Saal. Und sie an weißer Wand, da kam's hervor wie Menschenhand und schrieb an weißer Wand Buchstaben von Feuer und schrieb und schwand. Der König stieren Blicks da saß, mit schlotternden Knien und totenblass. Die Knechtenschar saß kalt durchgraut und saß gar still, gab keinen Laut. Die Magier kamen, doch keiner verstand zu deuten die Flammenschrift an der Wand. Belsatzer ward aber in selbiger Nacht von seinen Knechten umgebracht. Belsatzer, das ist eine Ballade von Heinrich Heine aus dem Jahr 1820. Sie gehört zu dem Gedichtzyklus Junge Leiden, ein Gedichtzyklus, der 1827 im Buch der Lieder erschien. Das Gedicht gibt eine leicht abgewandelte biblische Erzählung aus dem Buch Daniel wieder. Belsatzer, der König von Babylon, lästert den Gott der Juden. Und daraufhin erscheint so eine geheimnisvolle Flammenschrift an der Wand. In der biblischen Vorlage enthüllt der Prophet Daniel das Mene Tekel als Urteil Gottes und prophezeit dem Herrscher den baldigen Untergang. In Heines Version hingegen tritt der Prophet nicht auf und der Sinn der rätselhaften Schrift bleibt unverständlich. Das Ergebnis ist aber dasselbe. Am Ende ist Belsatzer tot, bei Heine von den eigenen Knechten getötet. Was es genau mit dieser Geschichte auf sich hat, das werden wir heute anhand des biblischen Originals sehen und daraus auch Schlüsse ziehen für unsere Zeit hier und heute im 21. Jahrhundert. Wir hören einmal Musik, an dieser Stelle schon mal ein herzliches Dankeschön an den Posaunenchor. Falls Sie an den beiden vorigen Abenden noch nicht dabei sein konnten, will ich ein paar Sätze zu diesem Buch Daniel sagen, um das einzuordnen, was wir heute dann näher bereden. Das Buch Daniel stammt ja aus der Feder einer oder mehrerer Autoren, die im 2. Jahrhundert vor Christus gewirkt haben und die früher wahrscheinlich vorhandenen Legenden eines Weisen namens Daniel aufgriffen und in einen Gesamtzusammenhang stellten. Wahrscheinlich wurden diese Geschichten in der frommen jüdischen Oberschicht erzählt, die in der persischen Verwaltung Karriere gemacht hatten und sich auf diese Art und Weise versichern, dass trotz der immer wieder aufkeimenden Konflikte, die es da so gab in der Fremde, ihre Treue gegenüber der jüdischen Überlieferung und ihre Loyalität gegenüber diesem fremdreligiösen Staat auf der anderen Seite grundsätzlich vereinbar ist. Und dass sich ein Standhalten gegen den Anpassungsdruck einer heidnischen Berufswelt letztlich auszahlt. Schon alleine das sind ja vielleicht so Erfahrungen, die Sie auch aus Ihrem Leben kennen. In einer Fremde, wo man nicht einfach sagen kann, die sind alles Christinnen und Christen, die mit mir unterwegs sind, sich behaupten müssen. Ich glaube, das ist gerade in Ostdeutschland, in unserer Zeit etwas, was wir kennen. Diese wahrscheinlich einzeln umlaufenden Daniel-Legenden der Perserzeit wurden dann im 3. Jahrhundert vor Christus gesammelt, als mit dem Siegeszug Alexanders des Großen seit 334 vor Christus so ein griechisches Großreich entstanden war, in dem sich auch das Diaspora-Judentum seinen Platz suchte. Und schließlich bis zum Jahr 164 vor Christus mit den anderen Texten ab Daniel 7 dann auch zusammengeführt wurde. Und so kann man heute lesen, was das Buch Daniel so von Kapitel 1 bis 12 mit sich bringt. Wer eine Einheitsübersetzung sein eigen nennt, wird dort auch merken, dass es da noch die Kapitel 13 und 14 gibt. Das ist bei uns nicht so. Auf den ersten Blick ist diese Entstehungsgeschichte so ein bisschen verwirrend, ne, so zweites Jahrhundert vor Christus. Denn die Handlung dieses Buches, die spiegelt ja die Zeit des babylonischen Exils wider, 400 Jahre früher. Allerdings sind die historischen Umstände, die da berichtet werden, entweder ungenau oder schlicht nicht richtig. Jedenfalls lassen sie sich durch die zahlreich vorhandenen nicht-biblischen Quellen nicht verifizieren. Vor allem aber ist das Hauptthema des Buches ein anderes als die sonst üblichen Themen, die Bücher aus der Exilszeit prägen, wie zum Beispiel das Buch Ezechiel, Ezekiel, die Klagelieder. In diesen Texten spiegelt sich das ganze Trauma von Belagerung und Eroberung und der damit einhergehenden unvorstellbaren Gewalterfahrungen. Aber im Danielbuch sucht man das vergebens. Da gibt es keine Straßen, in denen Blut fließt und keine Mütter, die aus lauter Not ihre Kinder essen und kein Hadern mit Gott, der das alles zulässt. Und es gibt auch keine Selbstvorwürfe oder kaum Selbstvorwürfe angesichts von eigener Schuld, die zu dieser Situation geführt hätte. Viel eher kommen Menschen zu Wort, die in der Fremde leben, die diese Situation auch nicht in Frage stellen, sondern sich mit ihrem Leben auseinandersetzen, mit den Herausforderungen auch auseinandersetzen, die das Leben in der Fremde, in der Diaspora so mit sich bringt. Und solche Situationen gab es für die jüdischen Gemeinden, die nach dem Ende des babylonischen Exils in der babylonischen Diaspora blieben. Denn nach dem Pyrrhus-Edikt 538 vor Christus, wo es dann den Juden erlaubt war, wieder in ihre ursprüngliche Heimat zurückzukommen, sind nicht alle zurückgegangen. Eine nicht unwesentliche Zahl ist dageblieben in Babylonien, viele jüdische Familien, die sich mit der Zeit im Exil eine Existenz aufgebaut hatten, getreu der Ansage Gottes auch, nämlich der Stadt Bestes zu suchen, dort, wo sie nun mal waren, auch dann zu bleiben und dort in dieser Fremde heimisch zu werden, sich eine Existenz aufzubauen. Aber die Grundfrage, die ist freilich geblieben, mit der diese Gruppe sich beschäftigen musste, nämlich, wie komme ich als Ausländer in der Fremde voran? Zum Aufriss des Danielbuches verliere ich jetzt keine großen Worte. Der erste Teil bis zum Kapitel 7 sind Erzählungen und dann geht das Buch thematisch in eine Prophetie über, die sich mit dem Ende der Zeiten beschäftigt, der sogenannten Apokalyptik, im Übrigen das einzige Buch des Ersten Testaments mit dieser Thematik. Und auch das ist ein starker Fingerzeig in eine späte Entstehungszeit, weil dieses Thema, die Endzeit oder das, was am Ende der Welt sein wird, was mit dem Leben nach dem Tod sich so auseinandersetzt, das hat sich erst im Judentum mit der Zeit entwickelt. In den älteren Teilen des Ersten Testaments ist davon kaum bzw. gar nicht die Rede. Interessant finde ich die Rezeptionsgeschichte des Buches Daniel, also die Frage, wie und warum und wann und dieser Text gelesen und gedeutet wurde. Im Judentum, das den verbindlichen Kanon der hebräischen Bibel wahrscheinlich erst im 3. oder 4. Jahrhundert nach Christus endgültig festgelegt hat, wird Daniel nicht zu den Propheten, das mag Sie verwundern, gezählt, sondern zu den Schriften gerechnet. Aber noch die Qumran-Schriften, noch Flavius Josephus und auch das Neue Testament, namentlich bei Matthäus 24, Vers 15, hat Daniel ganz selbstverständlich zu den Propheten gezählt. Und da muss also sozusagen eine neue Wertung dieses Buches im Verlauf der Erfahrungen der ersten Jahrhunderte christlicher Zeitrechnung zustande gekommen sein. Das hat etwas mit einem Daniel-Vers zu tun, aus dem Buch Daniel Kapitel 7, da geht es um den Menschensohn und das wurde also ziemlich heftig auf Jesus bezogen von den ersten Christen. Und das hat natürlich den Juden damals nicht gefallen, schlicht und ergreifend. Die haben ihr Buch missbraucht gesehen und haben dann für sich gemerkt, das kann so prophetisch nicht gemeint sein. Und dann haben die das quasi downgegradet, das ist eben eine Schrift geworden und kein Prophet mehr. Die Gestalt des Menschensohnes, die da in Daniel 7, Vers 13 steht, die war zu anfänglichen Zeiten noch messianisch gedeutet worden, aber in dieser Weise, wie sie also vom Christentum dann okkupiert wurde, sage ich mal ein bisschen hart, das war natürlich dann der Auslöser dafür, sich energisch davon abzugrenzen. Und da hat natürlich das ganze Buch Daniel davon was abgekriegt. Die Rabbinen legten durch die Einordnung des Daniel-Buchs unter die Schriften den Akzent dann auf die Daniel-Erzählungen, also diese Kapitel 1 bis 6. Das heißt, dass die Visionen Daniels ab Kapitel 7 nur noch eine illustrierende Rolle einnehmen und nicht mehr die zentrale Rolle spielen, die ihnen bei der Wertung Daniels als einer der großen Propheten zukäme. Durch die Jahrhunderte dann hindurch wurde das Buch Daniel verschiedentlich allegorisch gedeutet, so zum Beispiel durch Martin Luther im 16. Jahrhundert, der zur Überzeugung kam, mit dem König, der da tut, was er will, und sich selbst über den höchsten Gott erhebt, damit könnte doch nur der Papst gemeint sein. Womit wir dann beim heutigen Bibeltext aus dem Buch Daniel Kapitel 5 angelangt sind. Wir gehen in großen Schritten durch den Text. Da ist ein König, Belshazzar genannt, der sich selber als Sohn, als Nachfolger des großen babylonischen Herrschers Nebukadnezar versteht. Historisch gesehen ist das heute wahrscheinlich, dass es diesen König nie gegeben hat, außer im Danielbuch wird von ihm nirgendwo berichtet. Inhaltlich gesehen aber ist er das große Gegenteil von seinem Vater in der Erzählung, der wiederum historisch gut belegt ist. Wie Sie das vielleicht in den vorangegangenen Abenden gehört haben, ist dieser Vater Nebukadnezar mehrmals mit dem Gott Yahweh konfrontiert worden. Und immer hat er sich trotz anfänglicher Skepsis und Zweifel und auch trotz seines Fehlverhaltens belehren lassen. So aber nicht Belshazzar. Er begeht Frevel. Er lässt in Feierlaune die von seinem Vater geraubten Tempelschätze holen und missbraucht sie. Übrigens eine Parallele zum ersten Kapitel, wo schon mal von diesen Tempelgeräten die Rede ist. Und dazu lästert er Gott und stellt sich selber als den größten Herrscher überhaupt dar. Daraufhin geschieht Gespenstisches. Eine Geisterhand schreibt Worte an die Wand. Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Diese Worte kann niemand deuten. Und dann, das haben Sie gemerkt, da sind ein paar Verse ausgelassen. Dann ist es also so, dass Belshazzar die Fachleute ranlässt. Aber die da herbeigeholt werden, sind ratlos. Die Weisen, die er da beschäftigt, die wissen es nicht, die halten sich da zurück. Vielleicht haben sie sogar eine Ahnung, aber trauen sich nicht, wer weiß. Niemand jedenfalls kann diese Worte deuten. Und einen Weisen wie den Daniel scheint der König nicht zu kennen. Erst seine Mutter, auch das in den Versen, die da ausgelassen werden, erst seine Mutter entsinnt sich dieses Weisen aus dem Ausland, der ihrem Mann früher mal gute Dienste geleistet hatte. Und der kommt und der deutet und der prophezeit dem König damit ein schlimmes Ende, das dann auch eintritt. Ich möchte zwei Punkte aus diesem Text herausnehmen und mit ihnen anschauen. Die scheinen mir hilfreich, unser Leben heute zu deuten. Der erste Punkt, Verlust. Möglicherweise ist dieser Punkt nicht sehr offensichtlich. Aber man muss sich, wenn man das Buch Daniel liest, vor Augen halten, in welcher Situation sich die Menschen, die beschrieben werden, da befinden. Daniel und seine drei Begleiter, seine Weggefährten, die leben als Juden in der Diaspora. Ihren Glauben, den können sie nur in der Fremde, im Kopf, im Herzen, mit ihren Händen nachvollziehen und ausleben. Was ihnen aber eigentlich fehlt zur Ausübung ihrer Religion, und das ganz maßgeblich, ist der Tempel. Der Tempel war im Judentum das Zentrum allen Glaubens. Mit seiner Zerstörung und mit dem Exil in Babylon wurde das Volk seiner Möglichkeit, den Glauben auszuüben, beraubt. Und darum, und das wird im Buch Daniel sehr schön deutlich, hat sich die geistige, auch die geistliche Komponente des Glaubens verstärkt. Aber wohl kann man beten und man kann über Gott nachdenken, man kann auch Gutes tun, aber das alles ersetzt eigentlich den Tempel nicht. Denken wir an die Monate, die hinter uns liegen, so ab März 2020. Ich erinnere mich noch sehr gut, in der Woche, nachdem ich in der St. Petri-Kirche Gottesdienst feiern durfte, zu meiner Einführung, war einer meiner ersten Amtshandlungen, die ich zu vollziehen hatte, an meine Pfarrgeschwister zu schreiben per E-Mail am Freitagabend, dass der nächste Gottesdienst am Sonntag ausfallen muss. In so ungefähr 2000 Jahren Kirchengeschichte das erste Mal, dass Kirche öffentlich laut und vernehmlich sagen musste, unser Gottesdienst fällt aus. Das gab es nie. Die Kirchen waren zu, über Wochen. Es fanden keine Gottesdienste statt. Die Corona-Pandemie hat das kirchliche Leben auf Eis gelegt. Wir wurden unseres Tempels beraubt. Und das ist das Erste, was ich hier benennen möchte, den Verlust an einem fundamentalen Glaubensgut. Vielleicht überlegen Sie bei sich selber, welche Folgen das für Sie hatte. Vielleicht gehören Sie ja zu denen, denen der Gottesdienst so gar nicht gefehlt hat. Das war die erschreckende Erkenntnis von manchen Christinnen und Christen, mit denen ich mich unterhalten habe. Vielleicht haben Sie ihn auch schmerzlich vermisst. Und bis heute spüren wir die Auswirkungen der Pandemie sehr deutlich bei uns, wenn man alleine an die Einzelkelche im Abendmahl denkt. Wann wird das wieder aufhören? Wird sich jemals wieder eine Gemeinde trauen, in den nächsten Jahren so frei, wie wir das von Vor-Corona-Zeiten kennen, diesen Kelch in die Hand zu nehmen und daraus zu trinken, auch wenn schon drei andere daraus getrunken haben? Corona wird unser Glaubensleben nachhaltig beeinflussen. Manches, und das gehört zur Rechnung ebenfalls dazu, wird dem auch gegenübergestellt werden können. Viele von uns haben auch gute Erfahrungen gemacht mit digitalen Angeboten unserer Kirche. Manche haben auch zu einzelnen anderen Geschwistern im Glauben besondere Kontakte geknüpft. Ich habe mir erzählen lassen aus meiner ehemaligen Gemeinde, wie das war, dass dann der Gebetskreis, den es dort gibt, eine Telefonkette aufgebaut hat, der eine die andere angerufen hat und miteinander die gesprochen haben und es dann so war, dass die damit ihren Kontakt untereinander aufrechterhalten haben. Und ich hatte den Eindruck, so wie es mir erzählt wurde, dass die das sehr gestärkt hat in dieser Zeit. Und so muss in dieser Dürrezeit, eben in diesen verlustreichen Zeiten, auch der Gewinn an anderer Stelle gegenübergestellt werden. So wie bei Daniel. Daniel und seine Freunde gehörten zur jüdischen Oberschicht im fremden Land. Sicher wog der Verlust des Tempels schwer, aber ihrem Glaubensleben An sich hat das offensichtlich nicht geschadet. Sie beten intensiv, sie stehen gut mit ihrem Gott in Kontakt, sie wissen sich in seiner Nähe und von ihm geleitet und geführt. Der Verlust, so die Erfahrung des Daniel-Buches, muss also nicht zwangsläufig zum Abbruch führen. Und ich finde, das ist für uns in unseren Zeiten eine sehr tröstliche und gute Nachricht in diesem Jahr, dass auch wir in all dem Verlust, den wir erlitten haben, doch Gott nahe sein können, uns von ihm geführt werden, uns von ihm geführt wissen können und eine Verbindung im Glauben zu Gott und zu unseren Glaubensgeschwistern haben können, auch ganz anders, als es vielleicht bisher war. Freilich wird vieles anders sein als vorher. Manches wird nie wieder so sein, wie es mal war. Möglicherweise wird so mancher Tempel, den wir gebraucht haben für unseren Glauben, für immer abgerissen sein. Und doch, Glauben, Gemeinschaft, Kirche geht weiter. Der zweite Punkt, den ich für uns heute bedeutsam finde und der sich in diesen Versen findet, ist Respekt. Ersatzer hat ihn jedenfalls nicht. Respekt. Kein Respekt vor Gott, kein Respekt vor den Glaubensüberzeugungen der anderen. Im Gegenteil, er tritt sie mit Füßen. Er missbraucht das Tempelgerät und verhält sich in all dem ganz ähnlich wie sein Vater Nebukadnezar. Der große Unterschied zwischen den beiden aber ist die Einsicht des Älteren, gegen Gott nichts ausrichten zu können und ihn anerkennen zu müssen. In diesem Zusammenhang spielt das Tempelgerät die große Rolle, weil ja eben schon im ersten Kapitel des Buches davon die Rede war, und dort aber Nebukadnezar sich anders als sein Sohn anders entschieden hat. Respekt, das war des Sohnes Sache nicht. Und diese Folgen dieses mangelnden Respekts, die haben wir gehört, die gruselige Hand, die da beschrieben wird. Und man mag sich das mal tatsächlich so ein bisschen bildlich vorstellen, wenn da also so eine, wenn da so eine Hand rauskommt aus der Wand und dann da was geschrieben steht. Mene, mene, Tekel, Upharsin. Was heißen diese Worte? Daniel selber erklärt sie näher, 3G, gezählt, gewogen und geteilt. Es handelt sich um aramäische Partizipform. Die letzte Form, Parsin, ist der Plural von Peres. Und in diesem Wortspiel klingt dann bei diesem letzten Wort das aramäische Wort für Perser an. In seiner Interpretation der Schrift kündigt Daniel an, dass diesen zusammen mit den Medern die Macht nach dem Ende von König Belshazzar übertragen wird. Ist ein Wortspiel. Ob das nun wirklich so ist, ist eine Frage der Deutung, aber eine der Möglichkeiten, dieses zu denken, Upharsin als Hinweis auf die Perser, die also dann tatsächlich tatsächlich den Babyloniern das Leben schwer gemacht haben in der Folge, ist eine Möglichkeit, das zu deuten. Höchstwahrscheinlich ist dieses Wortspiel aus den akkadischen Worten, was nochmal eine ältere und heute nicht mehr existente semitische Sprachfamilie gewesen ist, aus dem Akkadischen herabzuleiten, nämlich Manu, Shiklu und Parsu. Und das sind Bezeichnungen für Gewichtseinheiten. Mene könnte dann sein Mina, Tekel heißt Schekel, das gibt es ja heute noch, und Peres von Parsin meint die halbe Mina. Also so eine Kette von oben, dem vollen Wert, bis hin zu nur dem halben. Und das knüpft direkt an diese wörtliche Übersetzung der drei Worte, gezählt, gewogen und geteilt. Daniel war offenbar der Einzige, der die sprachliche Herausforderung des Wortspiels durchschaute, das plausibel zu deuten vermochte und das überdies dann noch wagte, den Herrscher öffentlich mit seiner herrschaftskritischen Deutung zu konfrontieren. Ich möchte mich heute Abend, was die Deutung betrifft, zurückhaltend äußern. Ich muss wahrscheinlich nur wenige Worte sagen, um die Aktualität dieser Geschichte zu verdeutlichen. Man denke an die Diktatoren des 20. und 21. Jahrhunderts, an Hitler, an Stalin und an all die anderen, die damals und auch heute und ganz aktuell ihre Macht so hemmungslos überschätzen. Das ist das, was wir seit 21 Tagen in den Nachrichten sehen. All denen, denen es an Respekt vor dem anderen fehlt, ist mit dieser Geschichte eine Grenze aufgezeigt. Sie werden vergehen. Die haben keine Zukunft. Und gleichzeitig ist das auch eine Ansage an uns selber. Auch unser Respekt ist gefordert von den Menschen, mit denen wir es zu tun haben in unserem Leben. Wie gehen wir mit Juden um? Mit Muslimen? Wie weit ist es mit unserer Toleranz, unserem Ertragen auch anderer Meinungen, dem Heiligen dessen, was anderen heilig ist? Am Ende soll ein Zitat stehen. Wie ich mit Heinrich Heine angefangen habe, will ich mit Karl Barth schließen, dem großen Theologen des 20. Jahrhunderts. Ein Zitat, wie ich finde, mit Tiefgang und großer Aktualität, dass man denken könnte, das wäre aus dem Jahr 2022, aber eigentlich stammt es aus dem Jahr 1968, vom Vorabend des Todes von Karl Barth, als er telefoniert hat mit seinem Kollegen Eduard Thorneisen und, wie der das überliefert hat, Folgendes gesagt hat. Ja, die Welt ist dunkel. Nur ja die Ohren nicht hängen lassen. Nie. Denn es wird regiert. Nicht nur in Moskau oder in Washington oder in Peking, sondern es wird regiert. Und zwar hier auf Erden, aber ganz von oben, vom Himmel her. Gott sitzt im Regimente. Darum fürchte ich mich nicht. Gott lässt uns nicht fallen, keinen einzigen von uns. Es wird regiert. Lasst uns miteinander das Bibelwochenlied singen. Das finden Sie in sowohl dem einen als auch dem anderen Heft. Meinem Gott gehört die Welt, in dem größeren ganz hinten, das lässt sich am einfachsten finden. So lasst uns beten. Herr unser Gott, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass wir das miteinander lesen und auslegen können und dass es uns hilft. Und du siehst auch, Herr, wie es uns da geht, wenn wir diese Bilder sehen vom Krieg in der Ukraine, dass wir oft voller Mitleid sind und voller Entsetzen über das, was da passiert. Ich bitte dich, dass du uns stark machst, dort zu helfen, wo wir helfen können. Dass du unsere Arme öffnest, die Menschen, die sich hierher aufgemacht haben, auch so zu empfangen, dass es menschenwürdig ist. Dass du uns zeigst, wo wir für diese Menschen da sein können. Wir bitten dich für alle die, die auf der Flucht sind, dass du sie bewahrst, dass du mit ihnen gehst und dass du dafür sorgst, dass sie die Hoffnung nicht verlieren. Ich bitte dich auch für unsere Kirche und für unsere Gemeinden. Du siehst, wie wir an Zahl jedes Jahr weniger werden und dass wir uns oft Sorgen machen darum, wie es denn werden wird. Und dass wir uns fragen, wo es noch weitergeht und wo wir vielleicht auch das alles anders machen müssen. Wir bitten dich, dass du uns leitest und führst nach deinem Willen, dass wir danach fragen, was du von uns möchtest und dass wir die Wege gehen, die du uns heißt. All das, was wir im Herzen bewegen, bringen wir vor dich und rufen zu dir, Gott, mit den Worten, die dein Sohn Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Segne und behüte uns, Gott der Allmächtige und der Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ein Lied zum guten Schluss aus den roten Liederbüchern, die Nummer 0133. Das Lied, was Sie jetzt schon die letzten Tage gesungen haben, 0133.
Wie ein Bild.